Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Und heute gibt es wieder eine Special Edition mit Türmer trifft. Ja, und wen treffe ich denn heute? Ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast, der nämlich ein ähnlich skurriles Berufsbild hat wie ich. Also wenn ich gefragt werde, was bist du eigentlich vom Beruf, sage ich immer, ich bin Langstreckenwanderin. Da gibt es weltweit wirklich nicht viele, dann immer interessierte Nachfragen, aber zumindest ist der Begriff etabliert. Aber mein heutiger Gast hat eine Berufsbezeichnung, die er sich sogar selbst ausgedacht hat. Heute treffe ich mich nämlich mit Markus Kleck und er ist Paläotechniker. So, das hast du dir selbst überlegt. Was ist das denn eigentlich?
Der Paläotechniker, also das ist, kommt ja aus von dem Wort Paläo aus dem Griechischen alt. Das ist jemand, der sich mit alten Handwerkstechniken, also in meinem Fall steinzeitlichen Handwerkstechniken und Archäologie beschäftigt.
Und du hast erzählt, du bist der Einzige, der das, also du hast dir den Begriff quasi selber gegeben, ne?
Ja, also ich kannte Leute in den USA, die einen ähnlichen Begriff benutzt haben. Aber also in Deutschland gibt es eigentlich den Archäotechniker, das kann man googeln, das ist eine Berufsbezeichnung. Und der Paläotechniker ist eigentlich ganz ähnlich.
Also zur Langstreckenwanderin brauchst du jetzt keine Berufsausbildung. Also ich sage mal, es kann jeder werden, der einfach einen Schritt von anderen setzen kann. Ne? Okay. Aber da hast du zwar hinter die Hiking Science, also er hat schon ganze Bücher drüber geschrieben, ich kann alleine über Trekkingstücke mittlerweile schon 5 Seiten schreiben. Aber was? Wie bildet man sich zum Paläotechniker aus? Was hast du gelernt?
Also theoretisch, das könnte auch jeder machen, ne? Aber natürlich muss man was dafür tun. Es gibt kein Ausbildungsberuf.
Das dachte ich mir, wenn du der Einzige bist, ist das schon.
Naja, ich bin der Einzige mit dieser Beruf, mit diesem Berufsbezeichnung, aber es gibt natürlich schon Leute, die ähnliche Sachen machen wie ich. Gibt es also mehr, als man gemeinhin annehmen würde.
Wie nennen sich die?
Ja, das wären dann die Archäotechniker, die nennen sich Archäotechniker oder nennen sich irgendwie ganz anders. Aber im Endeffekt geht es darum, steinzeitliche Handwerkstechniken nachzuempfinden. Und die kann man natürlich jetzt nicht wirklich irgendwo studieren. Man kann Archäologie studieren. Und einige meiner Kollegen haben das auch gemacht. Aber die ganze handwerkliche, das muss man sich selber beibringen, anlesen oder auch bei Leuten Kurse besuchen, die bestimmte Handwerkstechniken zum Lernen anbieten. Und dann ist man irgendwann, wenn man denn möchte, eben Archäo- oder Paläotechniker.
Aber du hast eine Ausbildung, die geht so ein bisschen in deine Richtung.
Genau, ne? Also ursprünglich habe ich eine Ausbildung zum Schmuckdesigner, also zum Goldschmied. Und das ist ja auch ein sehr altes, traditionelles Handwerk.
Also ich habe eigentlich eine Ausbildung als, ich habe mal Werbung studiert, Werbung und Marketing.
Ah, okay.
Und habe dann immer gearbeitet unter Unternehmenssanierung. Also ich habe mal Businesspläne für Firmen geschrieben und du wirst es kaum glauben, ich fand das unglaublich praktisch, weil ich gehe meine Wanderungen an wie so ein Businessprojekt. Also ich sitze halt zu Hause,
ja.
Also ich habe so ein Faible für Excel-Tabellen, ne? Also und das denkt man, kann man nicht übertreiben, war super praktisch, weil meine ganze Ausrüstungsplanung und vor allen Dingen Ausrüstung, da mache ich ja richtige Tabellen, was nehme ich damit? Also das fand ich super praktisch und auch so stringentes Controlling, wie viel Geld habe ich schon ausgegeben,
okay.
Wie viel Essen habe ich da schon verplant?
Ja, das mache ich ja gar nicht, genau, da komme ich ja aus einem ganz anderen, ich komme aus dem künstlerischen Bereich eher, ne, und geht es eher so aus dem Bauch an. Also ich kenne auch Leute, wenn die mitkommen eben auf meine Touren oder so, die machen eben auch, die sind der Excel-Tabellentyp und dann sage ich immer, ja, mach das. Ich kann ja aber da nicht wirklich raten, weil ich mache das nicht so. Ich mache alles mehr oder weniger
steinzeitmäßig.
Pi mal Daumen.
Genau.
Steinzeit. Deswegen liegt mir vielleicht die Steinzeit auch, weil es da keine Zahlen, also Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 schon. Aber da ist natürlich mit dieser Systematik und Zahlen, das ist natürlich viel reduzierter als heutzutage.
Also ich meine, jetzt mit unseren beiden schrägen Berufen stellt sich natürlich immer die Frage, womit verdienst du dein Geld?
Ja.
Also das, ich kann es immer ganz einfach sagen, also natürlich nicht mit Wandern, sondern bei mir ist das, also ich schreibe Bücher und ich mache damit auch Shows. Also Bücher verdienen jetzt nicht wirklich viel Geld, aber mit den Shows vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber du machst ja was Ähnliches, ne? Also womit verdienst du dein Geld?
Genau, also es sind eigentlich die eigentlichen Aktionen, wenn man jetzt auf diese Steinzeittouren abzielt, die macht natürlich wie bei dir auch kein Geld. Ne? Also, aber es ist dann auch das danach eben, Vorträge, Bücher habe ich ja auch, aber nicht, wie du sagst, da außer man ist jetzt Ernst Hemingway, macht man jetzt mit den Büchern nicht unbedingt wahnsinnig viel Geld.
Was schreibst du? Mal ein Tag im Leben eines Steinzeitmenschen?
Nee. Oder, ich hab mehr so Fachbücher, also ein deutsches Fachbuch über Gerbetechniken, alte Gerbetechniken. Das kann man sich ja vorstellen, dass das jetzt also natürlich keine Bestseller werden, außer natürlich in diesen, das sind halt Spezialsachbücher, ne? Das ist auf Deutsch und dann habe ich noch eins auf Englisch über Bisonroben bei den Prärie-Indianern. Das ist so eine ethnologische Abhandlung mit praktischem Teil
zum Gerben. Wie ist der Titel von dem Ding?
Native American Bison Robes.
Und hast du ein extra Buch drüber geschrieben?
Ja, also ja.
Also ich
das wäre so meine Doktor, hätte ich je studiert, wäre das wahrscheinlich meine Doktorarbeit geworden. Also
ich muss dazu sagen, ich war ja völlig geflasht, ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet auf den Podcast und habe mir diverse Podcasts mit dir angehört und ich konnte es kaum glauben, es gibt eine extra Podcast-Reihe nur für Menschen wie dich, Exarch.
Exarch, ja, das ist eine europäische Organisation für experimentelle Archäologie und Open-Air-Museums. Also wenn man sich mit dem ganzen Thema noch nie beschäftigt hat, dann denkt man natürlich, das sei die totale Nerd- und Miniszene, aber das stimmt natürlich nicht, ne? Weil man die ganzen Museen, ganzen Freilichtmuseen, wenn man jetzt mal nachdenkt, ah ja, Pfahlbaumuseum, ne, Federseemuseen, das sind ja berühmte Museen hier in der Umgebung auch, die brauchen ja alle Leute und Darsteller und irgendwie eine Dachorganisation, die gibt es ja für alles, ne? Und das wäre eben in dem Fall Exarch und das vernetzt Freilichtmuseen und Experimentalarchäologen in ganz Europa.
Das ist eine ganze Serie, wo nur Menschen so wie du über Erfahrungen in der Steinzeit oder der Vorgeschichte
nicht nur Steinzeit, sondern das deckt alle historischen Bereiche ab. Mittelalter, Römer, whatever, ja.
Und du bist, was ist dein Spezialgebiet jetzt? Du bist
genau, Steinzeit, das heißt moderner Mensch, Homo sapiens in Europa. Das bedeutet auf gut Deutsch 40.000, also von vor 40.000 bis zum Ende Ende der Jungsteinzeit, das heißt Ötzi, ne, denn Ötzi kennt ja jeder,
genau.
vor etwa 5000 Jahren. Das sind so diese paar 10.000 Jahre, die ich da versuche irgendwie abzudecken.
Jetzt habe ich aber bei dir auch gelesen, du machst nicht nur Camps und schreibst Bücher. Also man kann bei dir quasi Steinzeit lernen, man kann mit dir wandern gehen, man kann mit dir, also ich gehe immer alleine wandern, du nimmst
mal. Ja, ich nehme jetzt seit neuestem nehme ich auch Leute auf diese Touren mit und gebe auch Kurse in bestimmten Handwerkstechniken, also wie zum Beispiel das Gerben, diese traditionellen Gerbetechniken. Bogenbau und dergleichen.
Also ich weigere mich ja, Leute mitzunehmen. Ne? Also du machst das freiwillig. Muss man bei dir so eine Aufnahmeprüfung bestehen? Wie wählst du denn Leute aus?
Also erstmal gibt es eine Ausschreibung im Internet, eine sehr detaillierte auf meiner Website, wo es heißt, okay, also wenn ihr das oder das machen wollt, jetzt so ein Steinzeitcamp oder eben auch da nach Schweden mitkommen, also da gibt es verschiedene Formate, da müsst ihr das erst natürlich durchlesen, das Kleingedruckte, alles das Pipapo.
Haftungsausschluss nehme ich an.
Haftungsausschluss ist natürlich auch ein Thema und dann habe ich aber auch ein Interview, also ein Video-Interview mit den Leuten, weil Papier ist geduldig, ne? Da muss man trotzdem noch gucken, okay, was für Vorstellungen haben. Die Leute haben natürlich auch entweder gruselige Vorstellungen von der Steinzeit oder sehr romantische. Ne, dass man denkt, ach, das ist so schön und damals in der Natur und so weiter. Und dann habe ich halt das Gespräch mit denen und fühle denen quasi auf den Zahn, ob ich mir überhaupt vorstellen kann, dass die das überhaupt durchziehen können oder verstehen, was sie dort erwartet.
Was würdest du mich denn da fragen? Also bevor ich bewerbe, also bewerben sich überhaupt Frauen, um mit dir mitzuwandern? Hast du schon mal eine Frau gehabt?
Ja, viele. Also in Schweden zum Beispiel waren es mehr Frauen als Männer. Also das ist sehr, sehr ausgeglichen.
Und was würdest du mich da fragen oder was fragst du denn die Leute? So konkret?
Zum Beispiel, also jetzt, wenn ich jetzt die mit nach Schweden nehme, im Winter ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, ob sie irgendwelche Wintererfahrung haben und auch Wintercamping-Erfahrung haben und ob sie auch ganz rustikale, primitives Camping-Erfahrung haben. Also auf dem Boden schlafen, ohne Zelt, ja, ohne viele Annehmlichkeiten, ohne sanitäre Anlagen und so weiter. Das ist ja das eine. Und das andere ist natürlich, ob sie sich vorstellen können, diese Ausrüstung, die sie da mitbringen müssen, herstellen zu können. Also manche haben das schon, andere müssen da die Ausrüstung erst noch selber herstellen oder zumindest Teile davon. Das ist das Praktische, aber dann ist es natürlich auch dieses einfach in diesen Verhältnissen überhaupt leben zu können. Und da muss man eine gewisse Vorerfahrung mitbringen, sonst geht das potenziell in die Hose.
Jetzt ganz spezielle Frage. Darf man bei dir auf den Touren das Handy mitnehmen?
Nee.
Ist verboten oder ist verboten?
Das ist verboten. Also ich hatte es jetzt, eigentlich ist es grundsätzlich verboten. Beim letzten Mal hatte ich es dann gesagt, ach naja, jetzt machen wir es doch nochmal, weil alle wollen viel fotografieren und ja, so eben, weiter. Eben. Aber im Endeffekt ist das Schwachsinn. Ich werde es jetzt, das war jetzt nochmal so ein Auspatzer von mir. Ich mache es jetzt nicht mehr. Das wird vorher abgegeben, gibt es einen großen Sack, da kommen die Autoschlüssel rein, da kommt der Geldbeutel rein, da gibt man sein ganzes Leben rein, quasi das Handy hinterher und dann sind die Leute frei. Ne? Also weil diese Handys, es ist ein Drama.
Also ich will da nicht so genau nachhaken, wie es denn zu den vielen YouTube-Videos gekommen ist, wo du jetzt kommt die Entschuldigung, weil du filmst dich ja teilweise selber.
Genau, also ne?
Der Chef darf anders,
weil die Leute, also erstmal geht es natürlich darum, das auch zu dokumentieren, weil man es ja eben, also bei mir geht es ja auch darum, ich arbeite ja auch mit der Öffentlichkeit, also das ist ja jetzt nicht mein reines Privatvergnügen, sondern ich arbeite mit der Öffentlichkeit, es wird nachher eben in Vorträgen und an Museen präsentiert, was ich da gemacht habe. Und die Leute wollen natürlich von den Aktionen auch ein paar Bilder haben. Deswegen wird da immer irgendwie dokumentiert. Aber damit es nicht eben die Leute selber machen und abgelenkt sind von dem, was sie eigentlich machen, mache entweder ich das oder das letzte Mal hatte ich jetzt auch jemand dabei, der gefilmt hat.
Also man macht bei dir dann Steinzeit-Wanderungen mit Filmteam.
Am besten nicht, nee.
War das Zimt die ganze Zeit dabei oder nur ein Tag oder wie?
Also das letzte, jetzt in Schweden hatten wir sie als Teilnehmerin dabei. Na, das wird natürlich vorher besprochen, wie man das macht, dass wir natürlich nicht performen wollen, sondern da wird ganz minimalinvasiv mitgefilmt. Aber ich hatte ja auch schon Terra X dabei und so weiter. Die sind aber dann nur ein oder zwei Tage dabei. In Spanien waren sie auch eine Woche dabei. Das war auch ein Lehrstück. Und die Leute, die kommen, die werden natürlich vorher, wird darüber gesprochen, wollt ihr das? Ist das okay für euch oder nicht? Dass da eben gefilmt wird, weil eigentlich wollen die in Ruhe in der Steinzeit sein. Und das hat auf jeden Fall Konflikte gegeben und war nicht optimal. Und deswegen habe ich das jetzt beim letzten Camp anders gemacht. Und da lief das viel besser. Also da gab es überhaupt keine Probleme damit, dass da ab und zu mal irgendwie auch gefilmt wurde.
Also ich habe, für mich ist es ja auch immer so ein Problem, weil dieses ganze Filmen oder auch dieses Posten kostet ja Akku. So, und ja. Akkuleistung ist für mich, also das Problem hat man in der Steinzeit nicht, aber für mich ist ein Problem, das ist gleichzeitig Gewicht.
Ja.
So, dann muss ich ja wieder eine Powerbank mitnehmen. Du hast es dann wahrscheinlich noch schlimmer, du bist im Winter unterwegs, da ist es nochmal schwieriger. Ne? So, und ich habe das jetzt ganz einfach gelöst, dass ich quasi unterwegs halt nur mit der Handyknipse fotografiere und halt weniger mich. Weil sonst musst du ja das Stativ aufstellen, wieder zurücklaufen und pipapo, das finde ich immer ganz furchtbar. Und ich engagiere dann also für einen Tag einen Fotografen, also nach der Tour, ich wandere das, dann weiß ich, wo es schön ist, dann bestelle ich ihn dahin, dann macht man einmal tolle Fotos, dann hat man das Thema abgehakt und muss sich dann da nicht stressen, wovon ich mittlerweile ein ganzes Buch drüber schreiben konnte, wie man in so Ländern wie, was weiß ich, Japan oder Korea einen englischsprachigen Fotografen findet, also der nicht nur Englisch spricht, sondern auch willens ist mit einem da ein paar
versteht,
Tage.
Was man da von ihm will. So.
Ja, vor allem, der muss ja auch willens und körperlich in der Lage sein, da mitzukommen und gleichzeitig noch zu fotografieren. Ne?
Genau, also das war jetzt zum Beispiel bei der letzten Tour auch interessant, weil die Dame, die dann da mitgekommen ist zum Filmen, die ist aber auch, hat vorzeitig abgebrochen. Ne? Die war auch als Teilnehmerin dabei, hat sich auch vorbereitet, aber hat es dann wegen den verstärkt oder den Konditionen dort eben vorzeitig abgebrochen. Also das kommt bei solchen Sachen natürlich auch vor, wenn es dann der Fotograf oder der Filmer ist, ist das natürlich besonders ärgerlich. Aber damit muss man eben auch rechnen.
Ne? Aber Film, habe ich gelesen, ist auch eine deiner Erwerbsquellen. Also du berätst Filmproduktionsgesellschaften zum Thema Steinzeit.
Also das kommt gelegentlich auch vor, ja.
So, und jetzt gibt es irgendwie einen bestimmten wilden Film oder eine tolle, also wo kann man denn dich oder deine Produkte denn in welchem Film mal bewundern?
Also da gab es mal, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, es gab eine Doku von der Kuh zum, äh, von der Kuh zum Schuh hieß die, genau, das war von eine Schweizer Produktion. Okay. Genau, da ging es über Lederproduktion durch die Jahrhunderte. Und dann gab es einmal 2008, da erinnert man sich vielleicht der eine oder andere noch dran, das hieß das Experiment vom ZDF. Da haben sie auch eine ganze Gruppe in so ein jungsteinzeitliches Dorf am Bodensee gesteckt.
Gibt's dieses
so ein Vierteiler.
Uldingen? Ist es nicht Uldingen? Das ist diese Steinzeit, die Totalbauten.
Ja, die hatten extra was gebaut, aber so ähnlich wie unter Uldingen, mhm. Genau. Und für die habe ich auch einiges an Requisiten produziert. Und dann gab es einen Film, da musste ich eine dickes Papierpack von Klauseln unterschreiben, dass ich eben nicht verrate, dass ich für dieses Filmteam oder dieses Filmstudio Dinge produziert habe. Also den Film kenne ich bis heute nicht, weil mir nicht gesagt wurde, für welchen Film das konkret diese Gegenstände waren. Aber ich habe so einen Verdacht, ne?
Okay, und was machst du dann für die? Berätst die oder baust was für die? Oder?
Also jetzt habe ich eine Filmproduktion, da bin ich bisher beratend dabei. Und bei den anderen wurden Requisiten, Gegenstände, Materialien geliefert.
Ja, ich habe gelesen, du verkaufst dann auch deine alten Sachen, ne? So, deine,
ja, ich darf es ja nicht verraten. Aber es ist ein englischsprachiges Studio, deswegen die werden das hier nicht mitkriegen.
Wir sind unter uns hier. Was hast du da Schönes gemacht?
Naja, das war jetzt für einen Film brauchten nordamerikanische Indianer, mussten irgendwie ausstaffiert werden und da brauchten die unter anderem auch Moccasins, also Schuhe. Habe ich gesagt, na, das könnte ich ihnen natürlich gerne herstellen, aber ich finde es immer schrecklich, wenn die Darsteller auch an den Museen, ich sehe das ja immer, diese Sachen anhaben, die so aussehen, als kämen sie direkt aus der Fabrik, ja. Also immer brand new, ne, alles schick und so. Kann ich machen, habe ich aber gesagt, das ist natürlich für euch viel interessanter. Die Sachen sind patiniert, also das heißt, die sehen so aus, als wären sie gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ich hätte auch noch welche, die sind sehr gut patiniert, ne? Die sind, also sehen original aus. Und ich gesagt, ja, dann nehmen wir doch die. Und dann habe ich denen quasi meine getragenen Hausschuhe verkauft. Das wussten die nicht, aber die waren natürlich glücklich, weil die sehen natürlich wirklich gebraucht aus, wie, ja, nach so und so vielen Jahren tragen.
Also ich wurde auch schon mal in meinen Shows gefragt, ob ich meine getragene Klamotten verkaufen würde. Ich
weiß, ja, nicht, natürlich.
Was das für eine Art von Fetisch
das ist,
ne?
Bestimmter Fetisch. Aber das kannst du ja kriegen von Elvis, von wem auch immer, Michael Jackson, die alten Klamotten, die Gitarren. Ja, warum nicht?
Christine? Also vielleicht, also wenn jemand meine so alten Schuhe, ist, wenn meine alten Schuhe haben will, das ist ja olfaktorisch, ist das doch toll. Und ich habe tatsächlich gesehen, ich war jetzt in Polen unterwegs. Mhm. Auf so einem Pilgerweg bei Johannes Paul II. In dem Geburtstag. Und okay, da wurden dann auch seine alten Wanderschuhe eben ausgestellt. Also vielleicht schaffe ich es auch nochmal im Museum.
Die Leute wollen halt, die wollen ja teilhaben. Weißt du, das ist ja ein Vortrag, ist ja auch, oder ein Buch oder so. Die Leute wollen ja an dem, was man macht, irgendwie teilhaben. Und wenn man natürlich dann wirklich einen Gegenstand in der Hand haben kann,
vor allem so zum Schnuppern. Also wenn du meine Schuhe kaufst, dann kannst du doch ordentlich schnuppern. Wie war's?
Genau, interessant fällt mir gerade ein Thema Schuhe, nämlich weil meine Stiefel zum Beispiel, die ich ja auch dann mal am Museum dabei habe oder bei meinen Vorträgen für die Leute zum Angucken, und einer hat ja auch dann original die Nase reingesteckt und hat gesagt, die stinken ja gar nicht. Und da hatte ich noch nie drüber nachgedacht und die riechen tatsächlich, also es muss eigentlich am Material liegen, ne? Das ist ja das Naturmaterial, Leder und Felle, die nehmen anscheinend diesen Fußgeruch nicht an oder der Fuß schwitzt nicht so oder ich weiß nicht, auf jeden Fall, das fand ich auch interessant, dass diese Fellstiefel dann überhaupt nicht, eben nicht diesen Käsefußgeruch entwickeln nach 2 Wochen. Ne?
Also das kann einen anderen Hintergrund vielleicht
haben. Was könnte das sein?
Ich erzähle dir jetzt mal ein faszinierendes Phänomen. Ja. Also pass auf, Wanderer und wahrscheinlich auch Steinzeitmenschen stinken ja ganz furchtbar, also weil du hast ja selten Waschgelegenheiten. Also das heißt, aber komischerweise stört das die Wanderer untereinander überhaupt nicht. Die, ja. Die These dazu ist, Wanderer gehen geruchstechnisch auf Steinzeitniveau zurück. Mhm. Also mein Steinzeithirn, haben ja eigentlich alle noch Steinzeithirne, ja. Ne? So. Mein Steinzeithirn sagt, okay, meine Wanderkumpels stinken, genau wie ich, ah, ist ja logisch, ist ja mein eigener Clan quasi, ne? Meine eigene Sippe, muss ich überhaupt nicht wahrnehmen. Mhm. Ne? Aber wehe dem auf so einem Wanderweg, mhm. da kommt so ein Wochenendwanderer daher, mhm. ja. den rieche ich schon aus 100 genau. Metern Entfernung.
Gut, wohl parfümiert.
Genau, genau. Geruch das Beispiel, das war mein Steinzeithirn, sagt mir uiuiuiui.
Fremder, anders, ja, der ist könnte, anders.
Das könnte ja ein Feind sein. Aha. Und das heißt, du musst dich, das ist Problem, also deswegen als Wanderer schon erst gar nicht, mit Radlern, der stand genauso wie ich, wir haben ein halbes Jahr das Zelt geteilt, hat überhaupt nicht gestört. Ne? So das Problem ist halt bloß, dass der Rest der Menschheit im 21. Jahrhundert
genau,
verbleibt.
Genau, die nehmen das dann wahr.
Also genau, wenn ich jetzt trempe, das kannst du als Steinzeithirn nicht, wenn ich jetzt irgendwo trempe, weiß ich schon, nach allerspätestens 2 Minuten lässt das Beifahrerfenster runter.
Ja,
ja.
Und, ja, aber ähnlich haben wir es ja auch, weil ich meine, ihr habt es ja auch gemerkt, wenn ich mit meinen Sachen hier reingekommen bin, da kommt auf jeden Fall auch so eine Wolke. Meistens ist es, riecht es irgendwie nach Barbecue, also geräuchert irgendwie, nach Lagerfeuer.
Ja,
oder
leider
so.
Nicht nach Steak.
Es riecht.
Also, als du ins Studio gekommen bist, sofort. Mhm, also, ich bin ja noch so auf Steiß, ich rieche ja sowas, aber sehr, 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 sehr lecker. Also, quasi, also für mich zum
Beispiel. Ja, ich finde das ja auch, ich finde den Geruch auch gut. Also, aber andere sagen, das ist ihnen zu streng. Ja, also.
Ich war mal bei so einem Outdoor-Camp mit Bekannten, ne? Und wir saßen auch ums Lager. Feuerraum, als wir dann mit der Bahn zurückgefahren sind, wurden wir aus.
Ja, genau.
Kommt ihr jetzt irgendwie von der Alm oder wo kommt ihr? Aber das bringt mich zur nächsten Frage. Also wir passen ja beide nicht so richtig in das Bild, wenn uns Leute so begegnen. Die erwarten es nicht. Also bei mir Wanderer noch eher, aber dass ich so abgeranzt bin, ich renne auch oft mal mit so einem Müllbeutel, mit dem Müllsack durch die Gegend.
Ja, habe ich gesehen, genau.
Das sexyste Bild. Also wie reagieren denn die Menschen auf dich? Also stell dir mal vor, du bist jetzt da ja in Schweden, hast du ja so eine Winterwanderung gemacht. Mhm. Jetzt also wirklich so mit Fellstiefeln. Mhm. Die Leute, die ein Video-Podcast sehen, können sich das genau anschauen. Ich meine, wie reagieren die auf dich, wenn die dich da so in Vollsteinzeitmontur sehen?
Das gibt es also auch eine ganze Bandbreite. Ne? Also was man sich jetzt als erstes vorstellt, ist natürlich ein großes Hurra. Ja, die sind überrascht natürlich. Oh mein Gott, was ist jetzt das für einer?
Bist du schon als Ötzi begrüßt worden?
In Schweden nicht. Aber klar, hier hat sich jetzt auch so der Spitzname der Steinzeit-Ötzi oder Schwarzwald-Ötzi hat sich so ein bisschen durchgesetzt.
Das ist dein Trailname.
Das ist so der Trailname. Und das ist natürlich einerseits Quatsch, aber manchmal sage ich auch, okay, whatever, weil das ist den Leuten halt, der Ötzi ist halt einfach den Leuten ein Begriff und dann kann man sich vorstellen, Steinzeit, Ötzi und so weiter. Aber genau, also entweder diese Leute sind überrascht, natürlich sind eigentlich immer überrascht und halten an und man kommt in ein Gespräch, die wollen wissen, was machst du hier, wieso läufst du so rum und so weiter. Und das kann sehr lange, es kann sehr ausarten. Deswegen oft muss ich den Leuten dann sagen, so jetzt, ja, ich muss jetzt weiter. Und
ist in Schweden vielleicht bei -10 Grad eher unangenehm? Ne, wenn dann,
Also man hält ja grundsätzlich an. Also das ist eigentlich so auch so eine Gepflogenheit, wenn man sich im Fjell oder so jetzt trifft, dass man mit den Leuten Check-in mit den Leuten, wo kommt ihr her, wo geht ihr hin? Ne? Der Trail, wie ist das Wetter und so weiter? Also man hält da schon an, aber bei mir halten sie natürlich dann nochmal extra lange an. Aber ich habe auch Leute, die eigentlich entweder nur mit einem kurzen Hallo oder ohne Reaktion an mir vorbeilaufen. Ja, und das ist natürlich irgendwie skurril, aber ich glaube, die können dann in dem Moment wissen die nicht, wie die mich als Erscheinung einordnen sollen und dann tun sie lieber so Kopf in den Sand, ja, oder in den Schnee und laufen an mir vorbei, ja.
Also ich muss jetzt hier mal meine schrägste Wege erzählen. Also bei mir besteht ja eher die Gefahr, dass man mich mit einer Obdachlosen verwechselt.
Ah, ja, okay,
also,
ja. Das ist auch schön.
Tatsächlich ist mir mal passiert, also ich habe es gerade gerafft in der Situation, da war ich in Florida. Mhm. Also muss dazu sagen, wenn die Leute an einem bekannten Wanderweg oder Pilgerweg wohnen, dann wissen diese abgeranzten Gestalten, ja. Das sind jetzt keine Obdachlosen.
Das ist normal hier.
Das ist normal hier. Ja. Ne? So, aber ich war in Florida unterwegs, auf dem Florida Trail, der wird halt nur von einer Handvoll Leute begangen. Mhm. Und ich weiß noch, ich saß dann so in einem typischen American Diner zum Frühstück, ne? Also kennst du ja mit diesen großen Polster-Ecken so, ja. Und spachtel da gerade irgendwie so, was weiß ich, Rührei, Speck und Pfannkuchen mich rein. kommt so eine nettere Dame, also eine ältere Dame, du kennst den Typ so mit tupierten, weiß gefärbten Haaren und Dauerwelle, ne? Und legt wortlos lächelnd eine 20-Dollar-Note neben meinen Teller. Ne? Und ich dachte, ich war so fassungslos, ich habe erst gar nicht verstanden, was die will. Ja. Also bis ich mich gefasst hatte, war die schon wieder weg. Ne? Und dann ist mir echt gedämmert, ja, die hat mich mit einer...
Ich hab gedacht, du wärst homeless.
Ja, die sagte dann zu mir zum Abschied noch so, sie sehen so aus, als ob sie sich das Frühstück sonst nicht leisten können. Und ich dachte, hey, du hast keine Ahnung, was hier diese Wanderklamotten alle so kosten. Also oder meine Ultraleichtausrüstung. Ja. Ne? Fand ich schon spannend. Aber die hat noch niemand, du könntest ja auch sagen, könntest ja irgendwelche Laute ausstoßen und sagen, ich spreche nur Steinzeit.
Steinzeitisch.
Ich spreche nur Steinzeitisch, genau. Und dann kostet dich da irgendwie was. Nimmst du dann auch, also ich freue mich ja, wenn ich mit Leuten rede, wenn die mir irgendwie sowas Kleines schenken zum Essen. Ne? Also da freue ich mich gerne. So.
Das ist mir jetzt noch nie passiert.
Du hast noch nie was zu essen angeboten.
Ich habe noch nie was zu essen angeboten.
Das wird doch das Erste, okay, was ich mache, wenn ich die treffe, würde ich sagen, du armer...
Der sieht verhungert aus.
Also würde ich sofort machen, du armer Mensch.
Ich darf dir, würde es ja auch gar nicht annehmen dürfen, weil die hätten ja wahrscheinlich gar nicht the period appropriate... Also die hätten ja gar nicht die richtigen Fressalien für mich als Steinzeitmensch parat, schätze ich mal. Ne?
Das bringt uns jetzt ja auch zu dem nächsten Thema, weil müssen wir dazu sagen, du machst ja richtig experimentell, also du baust das nicht nur nach, du nutzt das ja. Ne? Also ja. Du hast, korrigier mich oder ergänze gerne, wenn ich was gesehen habe, du bist wie auf Ötzi-Spuren über die Alpen gelaufen. Ne? Du machst eine Winterwanderung in Schweden, hat mich sehr beeindruckt, kann man sich auf YouTube anschauen. Du machst auch so Retreats in Spanien, wo du so Steinzeitcamps hast, ne? Also ja. du nutzt das wirklich so richtig wie Steinzeitmenschen. Du bastelst erst deine Sachen, baust deine Sachen und dann nutzt du die auch.
Genau, also das hat ja eine sehr große Bandbreite, diese ganze Thematik. Also wir kratzen jetzt ja nur bestimmte Aspekte an, aber diese ganze experimentelle oder alles, was mit der Archäologie zu tun hat, ich habe ja da auch als Archäologen auch dabei oder Studenten der Archäologie, die haben natürlich ihren Fokus darauf, auf diesem experimentellen
Archäologie. Ach, du nimmst auch Studenten mit? Du nimmst auch Studenten?
Ja, wenn die sich anmelden, wenn das in deren...
Müssen die auch deine Aufnahmeprüfung durchlaufen? Oder?
Ja, natürlich. Das müssen, ja, wie jeder andere. Die wissen ja nur, fachlich sind die kompetent, aber das heißt ja nicht, dass sie diese Lebensverhältnisse dann entsprechend auch aushalten können. Also die müssen genauso durch das Briefing wie die anderen eben auch.
Sind die, Zwischenfrage, sind die jetzt besser prepared? Also halten sich die dann besser als die normalen Menschen?
Nee, oder? Natürlich nicht. Also die sind einfach nur faktisch, was das Archäologische angeht, besser oder wissen da mehr als andere, die mitkommen. Also die Leute haben ja ganz unterschiedliche Motivationen, warum die bei sowas jetzt mit dabei sein wollten.
Okay, also die schneiden jetzt nicht besser ab bei dir im Praxistest.
Nee, auf gar keinen Fall.
Man könnte ja sagen, weil die müssen ja mal draußen sein, die müssen ja da auch so in der Sonne buddeln.
Ja, doch, da fällt mir einer ein. Jetzt wo du es sagst, hatte ich eine Archäologin aus der Ukraine auch mit dabei und die hatte gemeint, so anders seid es ja gar nicht, wie bei Ihnen in der Ukraine, wenn sie eben die Ausgrabung machen, da gäbe es auch keine Toiletten und so, da sei auch alles ganz primitiv und so weiter. Aber es gibt natürlich auch die Archäologen, die eigentlich hauptsächlich im Büro sitzen und die sind dann, haben eben diese Erfahrung, nicht diese Outdoor-Erfahrung und die müssen dann genauso durchs Briefing durch wie die alle anderen auch.
Okay. So, jetzt hast du ja unterwegs, dann nutzt du ja deine Ausrüstung. Da würde ich mal mit dir gerne mal so vergleichen, was hast du denn da eigentlich alles? Ne? Also du hast die Leute, die Videopodcasts sehen, die sehen schon, was neben dir liegt. Du bist hier im modernen Paleo-Look hier eingeritten mit so einer Lederjacke.
Lederjacke,
ne?
Ja.
Genau. Und also deine Sachen habe ich in den Videos gelernt, das hat mich total verblüfft. Ne? Deine Sachen sind eigentlich alle aus Leder, weil, hast du, wenn ich es richtig verstehe, du bist ja 40.000 bis 5.000 vor Christus, wenn man es versteht, da haben die Leute doch keine Gewebe. Also du webst jetzt nicht, sondern du machst, deine Sachen sind aus Leder. Ne?
Also das sind hauptsächlich tierischen Ursprungs, Leder und Felle. Also weil diese ganzen Textilien, die tauchen historisch also relativ spät auf, beziehungsweise man weiß nicht besonders viel darüber. Und jetzt speziell, wenn es auch um Winter geht, spielen natürlich die Textilien auch nicht wirklich so eine Rolle. Also Wolle irgendeine Filze, das könnte noch drin sein. Aber und mich persönlich interessieren eben auch diese alten Gerbetechniken und ich habe halt auch einen Fetisch für Felle und Leder ist einfach so, das war schon immer so, schon als kleines Kind. Ja. Deswegen fokussiere ich eben auch hauptsächlich auf diese Jäger-Sammler, die eben schwerpunktmäßig mit Leder und Fellen zu tun haben.
Jetzt kommst du vor. Mir wird immer vorgeworfen, ich bin nur Langstreckenwanderin geworden, dass ich jeden Tag 4 Tafeln Schokolade essen kann. Du bist Paleotechniker geworden, um
dich jeden Tag in Fellehüllen zu dürfen.
Fälle und Leder, keiner guckt dich, guck dich nochmal. Jetzt habe ich mir deine YouTube-Videos angeschaut und ich habe mit auf eine Aussage, die hat mich total fasziniert, weil man denkt, du bist da so nah an der Natur und alles super, ne? Aber ein Problem hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Du sagst es gerade in den Wintertouren, Leder ist nicht atmungsaktiv. Und du hast da, ich sehe dich da teilweise da im Winter mit nacktem Oberkörper rumrennen, weil du dir wirklich da, du hast dich da halt totgeschwitzt in deinen Ledersachen, ne?
Also es ist schon atmungsaktiv. Es gibt auch sehr, sehr atmungsaktive Leder. Also gerade dieses Art von Leder, da kann ich quasi durchatmen, wenn ich das jetzt an den Mund halten würde.
Was hast du da für Leder gerade in der Hand?
Ja, für die, die nicht Video gucken? Fettgegerbte Hirschleder. Also die mache ich ja, ich gerbe ja auch diese ganzen Leder und Felle, die ich da verwende, selber. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Qualitäten, aber die Felle, Produkte aus Fell sind nicht so atmungsaktiv wie Leder. Und wenn man jetzt natürlich im Winter unterwegs ist, muss man hauptsächlich irgendwie wegen der Wärmeisolation mit Fellen zu tun haben. Und die sind eben, die isolieren wundervoll, ne? Das ist wunderbar. Aber die sind eben nicht so sehr atmungsaktiv wie jetzt moderne Funktionsbekleidung. Nehme ich mal an, weil ich habe ja keine.
machst du nicht mal so zum Kontrast? Oder?
Nee, neulich habe ich auch gesagt, du, ich kann ja eigentlich auch nur in meiner Steinzeitausrüstung nach Schweden gehen, weil ich habe ja gar keine moderne und ich habe auch nicht jetzt das nötige Kleingeld, um mehrere Tausende von Euros auszugeben, um das alles in modern zu kaufen. Deswegen, wenn ich raus will, bleibt mir eigentlich auch gar nichts anderes übrig.
Also du wanderst nur in Steinzeit?
Nee, ich wandere natürlich auch in normal, aber nicht im Winter. Also im Winter könnte ich es nicht machen. Okay. Da habe ich einfach die moderne Ausrüstung nicht für.
Wanderst du eigentlich deine Strecken in modern erstmal vor und dann in Steinzeit nach? Oder?
Nee, das habe ich jetzt noch nie gemacht.
Also du, volles Abenteuer?
Ja, und das ist natürlich schon auch, sehr challenging, als wenn man das, ich meine, du machst das ja jetzt auch schon sehr lange. Ich mache das ja jetzt, diese Steinzeit-Touren an sich, die mache ich ja noch nicht so sehr lange. Ne? Und aber die Vorbereitung, und bis man das dann mal alles auf die Reihe kriegt und so weiter, da steckt schon viel Arbeit drin und auch viele Ängste und Befürchtungen, weil man es eben nicht vorher abläuft und als solches so noch nie gemacht hat, weder mit moderner Ausrüstung noch mit steinzeitlicher.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Videos zu deinem Winter in Schweden angeguckt, wo ich sah, das würde ich nicht mal in moderner Ausrüstung machen und du machst das in Steinzeit. Aber ich habe auch gelernt, warum du das auf den Steinzeit machen kannst, ist aufgrund eines evolutionären Schrittes zu verdanken. Also das heißt, ich habe gelernt, der erste evolutionäre Schritt der Steinzeitmenschen, das war wirklich der Keil oder dass man Werkzeuge macht, quasi Steine absplittert und damit dann eine Klinge hat, ne? Und der zweite, das war mir so überhaupt nicht klar, fand ich total spannend, der zweite evolutionäre Schritt war die Nadel, beziehungsweise die Aale.
Okay, ja, also gut, ich meine jetzt, die Archäologen würden da bestimmt sagen, da ist natürlich sehr viel passiert. Ne?
Ja, klar,
aber
wir
auf
haben
jeden Fall die Werkzeugherstellung, Werkzeugherstellung ist natürlich ein wichtiger evolutionärer Schritt, der uns zum Mensch macht und von den Tieren unterscheidet größtenteils. Und dann diese Sache mit der Nadel, genau, da hat man dann plötzlich im Jungpaläolithikum tauchen solche Dinger, Geräte auf, die eindeutig aussehen wie eine Nähnadel und auch eine Nähnadel sind.
Aus was sind die?
Aus Knochen, hauptsächlich aus Knochen. Gibt ein bisschen Geweih und Mammutelfenbein, aber die meisten sind aus Knochen. Und daran wird dann gerne festgemacht, jetzt konnten die Leute ordentliche Kleidung nähen. Aber natürlich gab es vorher schon andere Werkzeuge, also eben die Aale. Das heißt, das ist einfach nur ein zugespitztes Werkzeug. Haben wir ja heute auch, wird heute auch noch verwendet. Und mit dem kann man genauso gut Bekleidung herstellen. Also ich verwende überhaupt keine Nadeln. Ich mache eigentlich alles mit der Aale her.
Also jetzt habe ich mich auch, also ich habe ja ähnliche Probleme unterwegs. Also was weiß ich, meine Schuhe lösen sich auf oder irgendwie der Riemen von meinem Rucksack geht ab.
Irgendwas
also
geht kaputt.
Also ich habe auch immer eine Nadel dabei. Meine kommen irgendwie aus dem Nähset von den etwas schickeren Hotels, nehme ich immer mit. Aber eins habe ich auch schon umgestellt. In den Nähsets ist ja immer auch so ein bisschen so Nähgarn dabei. Ja. Da habe ich festgestellt, das hält überhaupt nicht, gerade wenn du da totale Belastung hast. Also selbst wenn du das jetzt doppelt nimmst. Also ich nähe mein Zeug immer mit Zahnseide.
Ah ja, sehr, sehr gut.
Da
ja.
Habe ich dann also ganz stolz bei meiner Zahnärztin erzählt, wo ich sagte so, ich fragte so Zahnhygiene bei meiner Zahnärztin so, ich so, ja, habe ich immer dabei, genau. Also Zahnseide, weil, ne, zum Nähen, Doppelfunktion. Da dachte ich, kann wahnsinnig angeben, sagt sie, ja, weiß ich schon, seit Jahren nähe ich meine Weihnachtsgans damit, die Füllung hält den Hintern zu, ne? Also,
okay.
Sie hat das auch die Doppel.
Ja.
So. Da habe ich natürlich gefragt, also du hast ja jetzt als Steinzeitmensch weder Zahnseide noch überhaupt Näger, mit was nähst du denn dann bitte?
Ja, also ich hab früher auch mit Zahnseide genäht.
Das ist aber nicht authentisch.
Nee, das ist nicht authentisch, aber ich mache das ja schon sehr lange und am Anfang war mir das nicht so wichtig. Ne? Da waren die Materialien wichtig, das Nähen nicht. Da habe ich auch Zahnseide genommen und dann der nächste Schritt war sogenannte Kunstsehne und das ist eigentlich auch ein Polyester, sieht eigentlich aus wie Zahnseide, lässt sich aufspleißen und aber das Original ist natürlich echte Tiersehne, also Sehne vom Rückensehne. Die verwende ich zum Nähen und aber auch, haben wir auch, auch schon, aber dann wiederum als Zahnseide verwendet, eben um.
Und das hat einen Minzgeschmack oder wie machst du
das? Na, das hat mehr so einen toter Tiergeschmack.
Also echt, du nimmst das als.
Genau, also das gleiche wie deine Zahnseide zum Nähen und für die Zähne und wir nehmen eben die Tiersehne als Zahnseide und auch zum Nähen.
Ist die dünn genug oder muss
die muss man aufspleißen, die lässt sich aufspleißen. Also von dick zu dünn, je nach. Das ist der Vorteil gegenüber der Zahnseide. Die gibt es ja nur in einer Stärke. Ne? Die Sehne ist eben dicker und dann kann man entsprechend dünnere Fasern sich darunter reißen, je nachdem, was man zu nähen hat.
Wovon ich jetzt dazu sage, das verheimlichst du jetzt so ein bisschen hier, dass die Sehnengewinnung, habe ich in deinen Videos gesehen, das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Du ziehst ja jetzt da nicht raus oder es ist ja, da musst du erstmal evolutionär Fortschritt Nummer 1 nämlich den Keil anbringen, um die Sehne überhaupt da rauszulösen. Ne?
Ja, man braucht natürlich irgendwelches Steinzeitwerkzeug, irgendwelche Feuersteingeräte und das wird auch heute nicht mehr gemacht natürlich. Ich kriege ja meine ganzen Sachen von Jägern oder von Tierzüchtern und die haben natürlich an diesen Sehnen keine Interessen mehr. Das soll ja weg. Ne? Das ist eigentlich Abfall, will man nicht in seinem Fleisch haben. Und die muss ich dann regelrecht anlernen, wo diese Sehnen verlaufen und wie man die rausbekommen kann, um die nachher zu verwerten. Aber meistens sind die dafür sehr dankbar und sagen, ja, cool, super, du machst es, du verwendest die Felle, die braucht ja heute auch kein Mensch mehr und eben auch die Sehnen und dann kriege ich das von denen.
Aber apropos Zahnseide, Zahnhygiene. Also wie sieht die mittelalterliche Steinzeithygiene aus? Oder heißt das Zahnverlust mit 30 oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, also die haben ja eigentlich, das weiß man ja, die Jäger und Sammler haben ja relativ gute Zähne oder oftmals besser als wir heute, weil die eben nicht
kein Zucker,
so viel,
ne?
Kein Zucker und auch nicht diese ganzen Mehlgeschichten und so weiter. Also die Zähne werden eigentlich schlechter ab der Sesshaftigkeit. Und aber klar, irgendeine Art von Zahnhygiene betreiben wir auch manchmal, also nee, obwohl nicht unbedingt. Also ich habe es auch schon zwei Wochen lang ganz ohne gemacht.
Aber auch ohne Zucker dann, ne?
Aber auch ohne Zucker. Aber das Einfachste ist einfach, der Klassiker wäre so ein Weidenstöckchen plattkauen vorne. Das fächert sich dann so auf und damit kann man seine Zähne reinigen oder mit irgendwelchen Kernen von irgendwelchen Früchten. Das mache ich auch als, die werden dann im Mund hin und her genudelt, so lange, bis alles sauber ist. Und dann spuckt man die wieder aus.
Also ich bin ja die Ultraleicht-Fraktion, das heißt, ich bin die Zahnbürste absägt oder, also das mache ich ja nicht meistens, aber ich habe mal einen Zahnseidenersatz probiert, das hat aber nicht funktioniert. Und zwar gibt es Gefängniszahnbürsten.
Oh, okay.
Also weil man in den US-amerikanischen Gefängnissen, die kriegen also keine Zahnbürste, die könnte man ja zuspitzen, zufeilen und dann als Waffe verwenden.
Ja.
Das heißt, die kriegen Fingerzahnbürsten.
Ah, die so auf so einen Aufsatz. Ah,
genau. Und die hatte ich eine Zahl aus Gewicht Gründen dabei. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also ich fand das sehr unangenehm, weil du da gar nicht richtig rankommst. Die hatten auch keine richtigen Bürsteneffekte. Aber das könnte ich mir auch so vorstellen. So, du könntest ja irgendwie mit Sand deine Zähne oder massieren. Oder
man kennt das ja auch, genau, wenn man mit den Kindern irgendwo unterwegs war und hat die Zahnbürsten vergessen, dann hat man denen ja auch die Zahnpasta einfach auf den Finger gemacht und hieß es, jetzt macht man das mal notdürftig so.
Ja. Ich habe das auch mal machen müssen, als ich die Zahnbürste vergessen hatte mal bei der Mann. Aber das funktioniert nicht.
Du
brauchst wirklich was
richtig bürstet.
Also das heißt, wer unterwegs war, wenn man die Zahnbürste vergisst, deine Empfehlung, Weidenstöckchen.
Weidenstöckchen.
Warum
Weide? Ich glaube, weil die Zahnbürste an sich ist ja auch nicht so wirklich alt. Ne? Die kann man mal googeln. Ich glaube, ich habe das ja auch schon mal gemacht. Die Zahnbürste, so wie wir die heute kennen, die kommt aus dem, das ist eine neuzeitliche Erfindung. Aber sonst, ja, Weidenstöckchen wär super.
Und warum gerade Weide?
Das fasert gut auf, das könnte auch was anderes sein. Aber Weidenrinde wird ja auch medizinisch eingesetzt. Ich denke mal, dass das vielleicht auch eine Rolle spielen kann.
Okay. Jetzt, du nähst ja nicht nur deine Klamotten, sondern auch deine Schuhe. Und wer den Videopodcast sieht, der kann die sehen, die stehen jetzt gerade so hinter dir, ganz, ganz, also hätte ich nie, das ist ja sehr, also wirklich richtiges, ich habe mal so primitiv vorgestellt,
ja, genau.
Bevor du auch erklärt hast, es gibt auch so, manchmal wickelt man sich auch nur so Lappen um die Füße, ne?
Das ist ja das, ne, also ich mache das ja mit Absicht so besonders schön und fein, weil ich natürlich den Leuten auch demonstrieren will, dass die Steinzeit nicht krude war, sondern die Leute waren ja anatomisch und geistig genauso wie wir heute auch Homo sapiens, also die waren durchaus in der Lage, mit diesen auch rudimentären Werkzeug sehr feine und passgerechte Kleidung herzustellen. Also mit irgendwelchen Lappen um den Füßen wollte ich jetzt nicht
im
Winter unterwegs sein.
Hast du aber schon gemacht, habe ich gelesen, ne? Oder gesehen, gehört. Also bei deinen Expeditionen, dass es auch Kandidaten gab. Du warst ja mit Team Ötzi unterwegs, ne? Und da bist du ja größtenteils barfuß.
Ach so, barfuß, klar. Wenn es also die Verhältnisse zulassen, haben wir festgestellt, dass man so am liebsten so lange barfuß läuft, wie das Terrain und die Temperaturen zulassen.
Grip, ne? Weil du besseren Grip hast.
Ja, du hast einen besseren Grip und du machst natürlich auch einfach deine Schuhe nicht kaputt. Ne? Und diese Schuhe herstellen, und man kennt es ja bei uns, man braucht ja nur irgendwie 100 Jahre zurückgehen im Schwarzwald, da waren die Leute alle barfuß unterwegs bis an Sonntag. Da hat man die Sonntagsschuhe angezogen, weil Schuhe sind wertvoll gewesen und das ist natürlich für uns auch so. Das erfordert sehr viel Arbeit und sehr viel Know-how und die schont man so lange, wie das eben irgendwie möglich ist. Und heute ist man das Barfußlaufen eben überhaupt nicht gewöhnt, aber man kann das sehr gut machen, sehr lange machen, auch bei, wenn es kalt ist und wenn das, also ich bin ja auch über Stock und Stein und über Esskastanien, ne? Diese Dinger von den Esskastanien in den Alpen, also bevor man nach oben kommt, im Flachland, da bin ich über dieses Zeug drüber gelaufen. Das hat auch funktioniert. Also man traut sich das nicht zu und denkt immer, der Fuß braucht Schuh, aber der Fuß braucht erst Schuh, wenn es richtig kalt ist oder richtig das Terrain richtig übel ist. Ansonsten läuft man am besten barfuß.
Jetzt zwei Fragen dazu. Also A, so Langstreckenwanderer wie ich laufen ja solchen Trailrunning-Schuhen. Also Jogging-Schuhe quasi, Turnschuhe. Und die halten je nach Modell und Marke zwischen 800 und max, also aller maximal 1400 Kilometer.
Ja.
Wie lange halten deine Schuhe jetzt?
Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Dazu müsste ich eben eher so auch so noch mal ein paar tausend Kilometer runterreißen, damit ich das sagen könnte. Also man kann nur sehen, dass wir auf den Touren immer wieder mal an den Schuhen arbeiten mussten. Und da werde ich jetzt auch eine neue, am Rückenteil hier so eine neue Sohle anbringen müssen.
Also der Markus zeigt gerade seine Wanderstiefel quasi, genau. Seine Winterstiefel. Und die sind unten, er hat also keine Sohle mit
Kein Profil,
sondern Leder quasi.
Ja, da ist Fell drauf.
Fell, genau.
Also mit dem Fell nach außen. Und das wird kurz geschoren und das gibt dann den entsprechenden Grip.
Aber warum kurz geschoren? Würde es nicht mit langem Fell mehr Grip geben?
Das kommt drauf an, was man für Fell hat. Also es gibt auch bestimmte Felltypen, da schneidet man die nicht kurz. Das ist jetzt Rothirsch, zu viel des guten Rothirsch-Winterfell. Deswegen ist das in dem Fall kurz geschoren.
Okay.
Aber man repariert die natürlich. Man würde die jetzt niemals, wenn sie durchgelaufen sind, wegschmeißen, sondern die werden so lange repariert, bis irgendwie nichts mehr geht.
Okay, aber deine Winterwanderung in Schweden, die war ja 150 Kilometer noch, ich glaube, Größenordnung.
Ja, ein,
ne?
Bisschen mehr, ja. 180 oder
genau.
So. Ja.
Also da haben die, musstest du da reparieren an den Schuhen?
Nee, da musste ich an den Schuhen nichts reparieren. Aber hatte ich aber auch Schneeschuhe an. Das heißt, die Schuhe selber haben in dem Fall ja ganz wenig Abrieb nur bekommen, aber die an den Schneeschuhen musste ich Reparaturen durchführen.
Die sind ja leicht angebrochen, ne?
Also die, ja, das die ist diese Rohhautbindung, die man da, dieses Bindungsgeflecht, was da reinkommt, das ist an einigen Stellen durchgescheuert gewesen. Und aber ich habe ja auch alles dabei, so wie du auch, wenn irgendwas kaputt geht, dass man eben seine Sachen unterwegs reparieren kann und nicht deswegen dann so, ist was kaputt, ich muss abbrechen. Das wäre natürlich peinlich. Ja.
Also wie ich meine Zahnseide und meine Hotelnähnadel dabei habe, hast du dein Steinzeit-Nähset dabei.
Ja, genau,
ne?
Da hat man bestimmte Sachen dabei, Werkzeuge und ja,
eine
paar Kleinigkeiten.
Genau. Aber ich habe gelernt, mit Axt wanderst du nicht mehr, ne? Also die Axt ist dir dann doch
die zu... Die Axt lasse ich im Walde, genau. Nee, braucht man nie. Man hat ja immer diese Vorstellung, man bräuchte irgendwie so ein, das ist auch so ein Klassiker, der Steinzeitmensch hat immer eine Keule oder so ein Beil dabei oder so eine Axt oder so. Der Ötzi hatte ja auch dieses Kupferbeil. Aber das kann man haben, aber für mich hat sich das jetzt noch nie auf irgendeiner der Touren als besonders nützlich erwiesen. Deswegen so ein Beil oder sowas nehme ich nicht mit.
Also die Steinzeitmenschen waren zwangsweise auch schon ultraleicht unterwegs, ne?
Ja, ich meine, niemand trägt mehr, als er muss. Ne? Man reduziert natürlich soweit es geht. Und ich habe ja zum Beispiel jetzt auf dieser Schweden-Tour knapp 20 Kilo Gepäck dabei gehabt, solo und unsupported für 2 Wochen. Ne? Und wenn man jetzt guckt, der moderne Tracking-Ski-Geher, der in Schweden unterwegs ist, der hat 40 bis 50 Kilo Gepäck dabei. Ne? Und das ist, obwohl alles modern und ultraleit ist, haben die aber natürlich wahnsinnig viel mehr. Die haben dann 5 Paar Handschuhe und die Hüttenschuhe und 2 Kocher mit verschiedenen Fuel, ne? Und all diesen ganzen Sachen, die Kochtopfe und so weiter, Zelt. Und das habe ich ja alles nicht. Weil, erstens, weil es bei mir nicht gibt in meiner Zeit. Also Paläolithikum gibt es keinen Kochtopf. Und natürlich auch dann entsprechend kein Kocher dann natürlich und damit auch kein Essgeschirr und auch keine Headlamp und kein Radio und auch nicht 5 Paar Handschuhe, sondern eben nur 1.
Und keine Powerbank vor allen Dingen, weil Handy sowieso verboten ist.
Naja gut, zur Dokumentation, wie gesagt, nehme ich ja so Sachen eben auch mit. Aber im Endeffekt hat man viel weniger Zeug dabei und ist damit leichter als das moderne Ultraleicht-Equipment.
Aber jetzt, wenn ich mir so angucke, also im Video kann man sich's mal anschauen, also hier mein Rucksack, der wiegt 494
genau.
Gramm. Deiner ist aber trotzdem, ich glaube, ein bisschen schwerer. Aber
ja. Also beim Rucksack stimmt es jetzt zum Beispiel in dem Fall nicht. Ne? Der wiegt jetzt über ein Kilo ein bisschen was, über einen Kilo.
Moderne Trekkingrucksäcke, das auch schon. Für die, ja, die es jetzt nicht sehen, das sieht wirklich ganz sexy aus hier. Also das ist so ein gebogener Ast aus gebogenen Ästen und so Brettern.
Und so gleich ein Holzbrettchen, genau. Das ist vom Ötzi. Der Ötzi hat ja so eine komplette Ausrüstung. Das ist ja der einzige Steinzeitmensch, von dem wir mehr oder weniger die komplette Ausrüstung überliefert haben, weil der im Eis eingefroren ist. Sehr zu unserem Glück. Und das ist ein Nachbau von diesem Ötzi-Rucksackgestell.
Also er hat quasi aus einem langen Ast
so ein U gebogen.
So U, genau, und das ist an so Lärchenbrettern befestigt.
Genau,
und
das sind die hier.
Genau. Ja. Und beides gibt dann so einen Rahmen. Das sind jetzt aber keine Sehne, mit denen das befestigt ist, sondern das sind Lederriemen.
Das sind in dem Fall Lederriemen, genau.
Und auch ganz praktisch, also den Schultergurt kann man dann einhaken, der ist nicht befestigt, sondern den kann man dann
unten am Gestell einhaken. Der ist beim Ötzi nicht überliefert gewesen, das weiß man nicht, wie der das gemacht hat. Und bei mir wird das so über Kreuz eingehakt. Ne? Der geht hier rum und wird da unten eingehängt und der geht hier rüber und wird da eingehängt und dann hast du quasi so eine Kombination von Brustgurt und Schultergurt durch diese Überkreuzung. Hm.
Und das Ding wiegt wie viel?
Das ist jetzt über ein Kilo ein bisschen.
Aber muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir angucke, moderne Trekkingrucksäcke das ist ja ein Aluminiumrahmen, ne? Da sind so viele Schnallen und Riemen dran, da bist du auch gut bei einem Kilo.
Ja, also ich habe das ja alles, meine ganze Ausrüstung immer mal gewogen, weil es mich eben interessiert, diese ganze Gewichtsgeschichte und auch, weil man ja denkt, okay, Steinzeit ist unglaublich primitiv und heute ist alles viel besser. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch guckt, meine Schuhe, ne? Mein Schuh und mein Schneeschuh als Kombination, das wiegt einiges weniger als der moderne Skischuh mit dem Trekking-Ski unten dran. Also das nur so als einfach mal so als Hintergrundinformation von wegen, was sich da hat. Natürlich hat sich da wahnsinnig viel verändert und nicht jeder will im Steinzeit-Outfit rumlaufen. Aber das heißt nicht automatisch, dass damals alles viel schlechter gewesen ist. Es war einfach anders.
Ich muss sagen, dein Zelt, also das haben wir ja tief beantwortet. Du hattest auf der Schweden-Tour, Schweden im Winter, hattest du kein Zelt dabei. Nee. Weil deine Zelte wären relativ schwer, weil du hast ja keinen Silnylon oder sowas, ne? Ja, also der Steinzeitzelt
genau, wäre aus Leder, und man weiß eigentlich auch aus der Ethnologie, dass eine einzelreisende Person, was ja an sich schon eher unrealistisch ist für damalige Verhältnis, aber kein Zelt mitschleppt. Also ich arbeite jetzt auch an Zelten, das ist auf jeden Fall ein Thema, aber da habe ich das nicht mitgenommen. Einmal, weil es schwer ist und zum Zweiten, weil es einfach nicht authentisch ist.
Aber man kann das bei dir dann im Video gut sehen. Du legst dich unter Bäumen, um ein bisschen Schutz zu haben.
Ja.
Statt Isomatte hast du unten dann so ein paar
Rentierfell.
Äste habe ich gesehen, genau, ne? Also quasi als Bodenmatte und ja. Dann Rentierfell als drauf. Isomatte.
Genau. Und was dann, der Schwede immer noch macht. Ne? Das sind bestimmte Sachen. Also du kannst in Schweden.
Also der Schwede, also Entschuldigung, die Schweden, die ich kenne, die
machen das nicht.
Die haben auflassbare Isomatten.
Ja, aber du kannst in Schweden in den Outdoor-Shop gehen und da haben die stapelweise getrocknete Rentierfelle.
Ernsthaft?
Weil die, ja, und die nehmen das als Isomattenersatz. Also vielleicht nicht die du kennst, aber die gibt's. Ne? Wenn du die triffst unterwegs, habe ich auch getroffen, die haben ein zusammengerolltes Rentierfell auf dem Rücken. Also das wird nach wie vor verwendet. Für uns hört sich das total absurd an, ja, dass du so ungegerbte getrocknete Rentierfelle im Outdoor-Markt bekommst. Aber da wird es noch verwendet. Also die sind da noch ein bisschen näher an diesen Naturmaterialien dran, als wir das hier unten sind.
Was wiegt so ein Rentierfell?
Ein Kilo, glaube ich, habe ich irgendwo, würde ich sagen. So ein getrocknetes, großes Rentierfell. Ja, also einzelne Dinge sind eventuell, ja, die Schuhe und so leichter. Andere, mein Schlafsack ist bestimmt, den habe ich nicht gewogen. Ich habe jetzt nur mal geguckt, was die modernen wiegen. Ja, so 2 Kilo, ne, für so einen guten, anständigen Winterschlafsack, muss ich mal meinen, ist bestimmt schwerer. Aber insgesamt ist dann die Ausrüstung oder war meine in dem Fall dann doch fast nur halb so schwer wie die moderne, weil halt viele Gegenstände fehlen, einfach wegfallen.
Also vorher muss man dazu sagen, für moderne Schwedentrecker im Winter, also ich habe mit meinen 5 Kilogramm Ausrüstung sicherlich deutlich weniger dabei als du, aber ja, aber ich weiß, der normale Schwedentrecker gerade im Winter hat deutlich mehr. Was hast du denn, die Isomatte haben wir, genau. Was hast du denn mit Essen dabei? Das finde ich jetzt noch
spannend. Ja, auch nicht. Also natürlich keine Snickers und Powerbars und so. Auch alles period-gerecht. Also
ich finde, ne? Wenn wir über evolutionäre Fortschritte sprechen, Schokolade war ein evolutionärer Fortschritt der Menschheitsgeschichte, finde ich.
Das darf ich leider auch nicht. Also mich gelüstet es dann auch immer wieder mal nach einer Coke und so. Aber das geht natürlich, darf ich nicht mitnehmen. Also an Süß. Stoffen sind es eigentlich nur getrocknete Beeren, ist da eigentlich das Einzige, was da irgendeine Art von Süße liefern würde. Oder ja gut, manchmal habe ich auch was in Kombination mit Honig dabei und da merke ich schon, dass man das als moderner Mensch oder ich zumindest da auch Gelüste nach habe, ne? Weil ich stelle meine Ernährung vorher nicht um. Also ich komme auch vom schokoladenfressenden Sofa sozusagen, ja, stürze mich in die Steinzeit und dann fehlt mir das natürlich schon auch so auf jeden Fall da was Süßes zu haben.
Du gehst Cold Turkey, ja?
Ich gehe eigentlich meistens Cold Turkey, ja.
Und wie schlimm ist es?
Also nicht so schlimm, dass ich es anders machen würde, aber es wäre ja bestimmt auch mal interessant, vorher zu sagen, okay, ich lasse jetzt die ganzen Sachen mal weg und dann den Unterschied, ob ich da einen Unterschied feststelle. Aber für mich ist das gut machbar, aber ich weiß von Leuten, also oder empfehle den Leuten, die jetzt bei mir auf die Camps oder so mitkämen, wenn die da keine Erfahrung haben mit dieser Art von Ernährung oder diesen plötzlichen Umstellung, dass es doch lieber langsam fade out lassen sollen, als statt das jetzt irgendwie Cold Turkey zu machen, weil das kann auch in die Hose gehen.
Also ich muss dir zustimmen, ich bin einmal paddeln gewesen mit einem amerikanischen Wanderfreund, Buck 30, Grüße gehen raus, ja. Und der ganze ist dafür bekannt, der hat jeden Tag 2 Liter Coke Zero gesoffen. Also 2 Liter. So, also wegen Koffein, ne? Und also beim Paddel hast du halt da nicht jeden Tag deine 2 Liter. Und der ging echt auf Kurs.
Das war schlimm. Ja.
Der ist, okay. War unleidlich. Es war, es war furchtbar, ne?
Ja.
Mit dem Zucker habe ich mal ein paar Zahlen raus, weil ich muss zugeben, das trifft mich total. Also ich esse unheimlich viel Schokolade unterwegs. Stelle aber fest auch, unser Körper ist dafür eigentlich gar nicht ausgelegt. Mhm. Und mal so Zahlen. Also ich bin draufgekommen, da war ich mal in Australien, habe so eine Wandertour gemacht, habe ich auch so beim Ayers Rock, kennt man Uluru, so eine geführte Tour gemacht. Und die haben uns dann erzählt, der Guide dort, dass die Aborigines traditionell, also bevor die Weißen gekommen sind, haben die pro Jahr gerade mal so viel Zucker zu sich genommen, wie in einem Snickers oder Mars ist. Mhm. Ja. Weil die hatten also nur so komische Ameisen, die man da auslutschen musste. keine Ahnung.
Der Orange Ant, ja. Ja. Okay.
So, also als Ameisen, als der Schokoladenersatz.
Ja.
Und ich habe da die Zahl für USA mal raus, das hat mich wirklich erschreckt. Mhm. Ne? Um 1800 haben die Menschen angeblich, also so sagt ChatGPT, 10 Kilogramm Zucker gegessen. 1800, was ich schon viel finde.
Das hört sich schon viel an. Ja.
Um 1900 waren es 40 Kilogramm Zucker pro Jahr. Und jetzt halte dich fest, im Jahr 2006 hat der durchschnittliche Amerikaner über 80 Kilogramm Zucker gegessen.
Ja, das ist halt auch einfach überall drin. Es ist ja nicht mal der Zucker, den du bewusst jetzt irgendwie in deinen Kaffee machst, sondern alle Fertigprodukte enthalten ja immer irgendwo Zucker auch. Ja.
Da hast du richtig Cold Turkey da, ne?
Ja.
Und da habe ich bei dir auch noch sehr spannend gelesen oder gehört, du sagst, Suppe ist ein evolutionärer Fortschritt. Das musst du jetzt mal erklären, das fand ich total spannend.
Naja, es ist halt das Kochen, also das hängt ja, hat man ja mal kurz angerissen mit dem Feuer und so, was sind die evolutionären Schritte in der Menschheitswerdung, und da steht natürlich das Feuer auch im Vordergrund und damit eben, dass Nahrung gegart beziehungsweise gekocht werden kann und dadurch können auch neue Lebensmittel erschlossen werden, die man vorher überhaupt nicht verwenden konnte, oder aber es ist leichter verdaulich. Und insofern
ja, und du hast dann wieder auch so kleine, kleinteilige Gemüsereste konnten da plötzlich vernünftig verwertet werden, ne?
Genau, also im Endeffekt ist es eigentlich, und man merkt, und was man ja auch merkt dabei ist, dass das einfach ein Komfort Food ist, auch was Warmes. Ne? Weil ich habe auf der Schwedentour zum Beispiel ja 2 Wochen überhaupt nichts Warmes gegessen, weil ich keinen Kochtopf dabei hatte und auch fast kaum Feuer gemacht habe. Aber jetzt auf den letzten Touren und auch in den Lagern, da kochen wir auch. Deswegen nehme ich gerne noch die Jungsteinzeit auch noch so ein bisschen rein, weil ich bin ja eigentlich Jäger-Sammler ohne Kochtöpfe.
Ich wollte gerade sagen, dass du vorher was ohne Kochtöpfe, jetzt kommt die
genau.
Suppe plötzlich rein.
Deswegen nehme ich dann irgendwie, ja gut, aber man denkt ja immer, das kommt erst mit der Jungsteinzeit, aber es gab auch schon Jäger-Sammler, die in Europa, die auch Keramik verwendet haben.
Das heißt, du kochst dann im Keramiktopf?
Genau, das sind selbstgefertigte Keramiktöpfe nach archäologischen Vorlagen und in denen kochen wir. Aber das ist sehr zeitaufwendig, erfordert auch sehr viel Feuerholz. Also das ist auch alles sehr interessant, das zu sehen, wie das funktioniert. Aber im Endeffekt hat man dann also es ist keine 5-Minuten-Terrine, sondern es ist mehr so eine 2-Stunden-Terrine. Aber man hat was Warmes, ja.
Aber ich finde das sehr, sehr schön, dass du da sagst, also in dieser Ultralight-Szene ist ja immer mehr der Trend zum sogenannten Cold Soaking. Die Wanderer, um Gewicht zu sparen, eben auf das ganze Kochsystem, auf den Topf verzichten. Und Cold Soaking heißt, die meisten Gerichte, also auch diese meisten Tütengerichte, die du heute im Supermarkt da kaufen kannst, die kannst du eigentlich auch kalt machen. Also bestes Beispiel ist irgendwie so Couscous oder diese ganzen Geschichten, die kannst du kalt einweichen.
Das wird quellen gelassen. Genau, okay.
Dauert dann halt länger. Du nimmst also so einen Schraubverschluss, so einen Plastikschraubtopf, machst es dann rein. Und ich bin wirklich ultraleicht. Also ich trenne mir sogar die Etiketten aus der Kleidung. Aber da hört es auf, aus dem wirklichen Grund, wenn du halt so wie ich bin ja monatelang unterwegs, das ist Comfort-Food. Also Wärme ist
Comfort, ja, auf jeden Fall.
Also dieses Cold-Soaking, das klappt sicherlich über 1-2 Wochen, da kannst du das aushalten, wie deine Schwedentour da. Aber
längerfristig, nee.
Das ist einfach, nichts ist so toll, wenn du dich abends da auf deiner Isomatte, also in meinem Fall eine Aufblasbare, ne, ausstreckst und dann kochst du was, dauert bei mir auch nur für ein paar Minuten und nicht so. Das ist einfach total toll, sich selber wärmen zu können.
Also auf jeden Fall, genau, auch das Feuer oder Licht haben oder irgendwas in der Form Wärme, das ist auf jeden Fall ein großer Komfort. Ja.
Jetzt muss ich ja letzte Mal, also so unter uns, also zum Thema Ausrüstung, also Nebeneffekt, aber wir haben beide
eine Brille und sind beide extrem kurzsichtig, habe ich festgestellt. Ne? Und das ist immer so mein, also klar, als Steinzeitmensch wärst du wahrscheinlich gar nicht so kurzsichtig, weil Kurzsichtigkeit kommt ja auch daher oder wird dadurch auch bevorzugt, dass wir halt viel zu häufig was nahe gucken, was ja der Steinzeitmensch so gar nicht gemacht hat. Da war also, ja nahe gucken eher die Ausnahme, ne?
Ja, natürlich muss man auch nahe gucken, gelegentlich zum Beispiel, weil solche Näharbeiten macht oder andere Handwerksarbeiten. Aber ja, das weiß man ja, dass die Kurzsichtigkeit oder grundsätzlich solche Augenschäden stark zugenommen haben und weiterhin zunehmen. Ja, ich hatte mal probiert, mir eben Kontaktlinsen aus eben einfach wegen der Show halber, ne? Mit Kontaktlinsen bin ich aber nicht gut zu Streich gekommen, deswegen habe ich gesagt, okay, es ist einfach so.
Geht mir genau.
Genau, also bleibt die Brille auf der Nase, fertig.
Aufgrund der mangelnden Hygiene ist es einfach ein Problem. Also bei den Langstreckern habe ich es gesehen,
genau,
die alle
mit... Das kommt noch dazu.
Hatten
ja,
dann
stimmt.
Alle irgendwie Bindehautentzündung auf Dauer. Aber jetzt Frage so unter uns beiden Kurzsichtigen, also Hauptproblem ist, wo packst du die Brille nachts hin?
Genau.
Weil du hast ja kein Zelt, wo ich, ne?
Also oft lasse ich sie einfach auf, ne? Weil wenn man jetzt zum Beispiel in Schweden im Schlafsack liegt, da gibt es eh nicht viel Bewegungsraum.
Was, du lässt die auf?
Ich lasse sie auf der Nase.
Nee, ernsthaft? Aber du schläfst nicht auf der Seite? Ist das
nee, ich schlafe eigentlich am liebsten auf dem Rücken, weil ja meine Isomatten oder meine Unterlagen eher nicht richtig, es ist ja keine Luftmatratze oder so.
Unbequem,
sondern es ist eher unbequem. Also unbequem im Sinne von, dass dann mit der Hüfte eben auf dem Boden liegt und mit der Schulter. Also ich glaube, Rückenlage ist eigentlich in dem Fall das Beste. Oder ich habe es manchmal, stecke ich es auch irgendwo in den Stiefel.
Ne? Das ist genau. Das mache ich auch, wenn ich es nicht will. Genau eben in den Stiefel. Und wenn man so kurzsichtig ist wie wir beide, besteht auch nicht die Gefahr, dass man da reintritt.
Nee, man muss griffbereit haben und wissen, wo es ist. Vor allem auch nachts, weil ich habe ja auch keine Taschenlampe und nichts. Ne? Ich muss immer genau wissen, wo sind meine Sachen. Ne? Das muss dann alles parat oder griffbereit liegen, beziehungsweise ich muss wissen, wo das ist. Und die Brille natürlich auch. Ja.
Also ich möchte jetzt ganz zum Schluss nochmal sagen, warum ich das so wichtig finde mit dieser Steinzeit, warum ich mich auch so gefreut habe, dass du hier zu Gast bist. Und zwar kriege ich ja immer so diese Nachfrage, so ja, hast du denn keine gesundheitlichen Probleme, dass du da anstehst und Verschleiß und du müsstest doch eigentlich quasi schon halb tot sein, weil ich da...
Nach den Touren,
ne? Und ich hatte ein Aha-Erlebnis auf einem Weg, den müsstest du eigentlich, also es wäre eigentlich dein Wanderweg, muss ich jetzt mal sagen. Das ist der Hünenweg.
Der Hünenweg.
Ja, der Hünenweg verläuft 350 Kilometer vom niederländischen Groningen ins deutsche Osnabrück.
Okay.
Hat den Namen, du ahnst es schon, von vielen Hünengräbern am Wegesrand. So, und da direkt am Weg liegt auch das Hunnebed-Zentrum. Hunnebed ist das niederländische Wort für Hünengrab. In Borga in Niederlanden, also das ist ja wahrscheinlich ganz aus deiner Ex-Arc-Geschichte, musst du das kennen.
Die sind wahrscheinlich eventuell mit in dem Verein drin, kann sein. Ja.
Ganz bestimmt. Genau. Da werden halt, also da kannst du dir anschauen, wie die da gelebt haben. Mhm. Da haben die dann verschiedene Hünengräber aus verschiedenen Epochen dort eben aufgebaut, ne? So, und da ist mir irgendwie gedämmert, hey, ich mache eigentlich nichts anderes als das, wozu unser Körper mal optimiert wurde.
Mhm.
Also evolutionsmäßig sind wir darauf angelegt, eben jeden Tag, wie du auf deinen Touren oder wie ich auf meinen Touren,
unterwegs zu sein.
30 bis 35 Kilometer. Unsere Vorfahren waren Jäger und Sammler, die mussten das. Also ich esse jetzt zwar eher Schokolade aus dem Supermarkt, aber laufen tue ich trotzdem. Also dazu ist unser Körper optimiert.
Mhm.
Und eigentlich ist es total schon pervertiert, dass die Leute denken, also obwohl ich das tue, was wir eigentlich tun sollten, denken alle, oh, um Gottes Willen, die Frau ist
krass.
Ja schon halb tot und krass und
people.
Und deswegen haben die auch total verlernt. Ich werde ganz oft konfrontiert in den Shows mit der Frage, so ja, und wie kannst du das aushalten? Und das ist ja so kalt und was passiert denn dann? Und deswegen finde ich das so wichtig. Also ich will ja nicht, dass, ich glaube auch du möchtest es ja nicht, dass die Leute wieder in Höhlen leben. Ne?
Das muss nicht unbedingt sein.
Das muss ich sagen.
Wird vielleicht kommen, wer weiß, aber das muss nicht sein.
Ja, zumal halt die Steinzeitmenschen aufgrund von, ich habe gelesen, die wurden durchschnittlich 30 Jahre alt im Durchschnitt, weil die hohe Kindersterblichkeit
hatten. Kindersterblichkeit, genau, die spielt da natürlich mit rein. Ja.
Und halt eben mangelnde Hygiene, also ich meine, die Badezimmer und Krankenhäuser haben schon was Gutes, ne? Aber trotzdem ist es für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden einfach super, ab und zu mal wieder zurückzugehen auf Steinzeitniveau, um sich quasi zu rekalibrieren.
Mhm.
Also um mal wieder festzustellen, hey, wenn du mal nass wirst oder wenn dir mal kalt ist, davon stirbst du nicht, ne? Also, ja. Also selbst ich muss zugeben, habe mich durch deine Videos wieder rekalibriert, weil es hat mich dann richtig so der Ehrgeiz gepackt. Ich dachte, also wenn der jetzt mit seinem Steinzeit-Schlafsack im Winter durch Schweden läuft, was stelle ich mich denn eigentlich an mit meiner super tollen Ausrüstung, ne? Also das ist, und das Tolle bei dir ist, du hast mir gestanden, also du bist ja eigentlich auch überhaupt nicht so der Sportliche oder Athletische, du isst auch gerne deine Schokolade, ne?
Ja, und, genau, also ich, ja, genau, also man muss kein Superman sein, um solche Sachen machen zu können, ne? Also das sind wir ja beide nicht, wir sind ja beide nicht, sehen nicht aus wie Arnold Schwarzenegger, ich also auch nicht, also man muss da kein, genau, man muss nicht Superman sein, um rauszugehen und sich zu bewegen und auch Dinge zu, ja, seine Komfortzonen zu erweitern. Man kann sehr, der Körper kann sehr viel, ne? Der Geist gibt ja meistens vorher auf, vor dem Körper, das ist ja immer die große Gefahr, dass man mit dem Kopf schon irgendwie sagt, ich kann nicht mehr oder ich habe jetzt Hunger oder ich oder mir ist kalt, also ja, wir kommen aus der Zeit, heute brauchen wir diese Fähigkeiten nicht mehr unbedingt auf die Art und Weise. Im Alltag schadet es nicht. Trotzdem, wenn man weiß, man kann noch durchhalten oder man kommt auch mit weniger zu Streich oder man braucht bestimmte Dinge gar nicht. Ne? Das, also mir hilft es ja auch im Alltag. Ich mache das ja nicht nur der Steinzeit um der Steinzeit willen, sondern das, was ich da lerne, oder das hilft mir ja auch im ganz normalen Alltag.
Wo zum Beispiel, also dass du jetzt weißt, dass man mit Zahnseide gut tun, oder was hast du mitgenommen für dich jetzt aus der?
Also für mich einfach, dass ich mit einer, also mit ganz einfachen Dingen auch zufrieden bin, ne? Und mich über simple Sachen freuen kann und auch nicht sehr viel Dinge brauche. Also ich brauche jetzt zum Beispiel zu Hause jetzt nicht in jedem Zimmer 21 Grad oder so. Ne? Ich habe einen Raum, der ist warm, da hat es einen schönen Bullerofen, das ist gemütlich und der Rest ist eben kalt. Ne? Und dann zieht man halt einen Pulli an und...
Also lustig, in meiner ich wohne in einem Plattenbauwohnung, ne? Ich heize da auch im Winter nicht. Ne? Also wenn du Zelt gewohnt bist, es reicht schon, wenn die Nachbarn heizen, weil da gehen die
genau, Heizung also durch. Genau, ne? Man nimmt ja da doch viel mit eben in den Alltag von den Dingen, die man unterwegs lernt. Ne? Also,
aber es ist meine Rede. Ich finde, Wandern oder auch Steinzeit senkt die Glücksschwelle. Ne? Man stellt fest, wie wenig man braucht und wie viel man eigentlich kann. Ne?
Und wie viel man auch hat. In was für einem Luxus wir eigentlich auch leben. Ja?
Also für mich ist ja schon Schokoriegel der totale Luxus, aber ich glaube, wenn du zurückkommst nach deiner...
Ja, bei mir ist es immer erst eine Cola oder ein Kaffee oder am liebsten beides zusammen. Ja.
Cola und Kaffee. Cola und Kaffee. Und dann stehst du drei Tage lang hochkant.
Nee, nicht einmal. Die Freude lässt dann auch sehr schnell nach. Ne? Also es ist mehr so die Vorfreude und dann zieht man sich das rein und dann so, ah ja, okay, naja, so toll war es jetzt dann doch auch nicht. Ne?
Also Markus, ich danke dir ganz herzlich. Es war spannend, in die Steinzeit zu gehen. Ne? Ja, und mir erst. Ja. Und wenn ich das nächste Mal auf Cold Turkey gehe, ich denke, die Steinzeitmenschen haben das auch
geschafft. Haben das auch geschafft.
Ohne Schokolade werden sie es auch hinkriegen.
Genau,
also,
super. Danke
in
dir.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ne?
Bis dann.